Hi Leute, hier sind Helena und Jonas von Talks for Future. Das ist eine Sendung von Aktivisti von Fridays for Future und wir behandeln so im Allgemeinen Klimagerechtigkeitsthemen. Heute soll das Thema Biodiversität sein und da stellt sich natürlich die Frage, was das überhaupt ist, Helena.
Ja, das kann ich dir sagen. Also Biodiversität befasst sich im Generellen mit drei Aspekten. Da geht es um die Vielfalt innerhalb der Arten, die Vielfalt zwischen den Arten und die Vielfalt der Ökosysteme.
Also einfach gesagt, dass möglichst viele verschiedene Tiere und Lebewesen an möglichst vielen verschiedenen Orten der Welt leben?
Ja, grob kann man das so sagen.
Aber was interessiert uns das jetzt, diese Biodiversität?
Ja, also von Aktivisti von Fridays for Future hört man ja eigentlich immer nur, dass wir ums Klima schreien. Also immer ist Klima die Sache. Der Punkt ist aber, dass unser Planet mehrere Grenzen hat. Da gibt es in der Wissenschaft das Konzept, das nennt sich planetare Grenzen. Und da geht es um ökologische Grenzen der Erde, die wir nicht überschreiten sollten, damit unsere Ökosysteme stabil bleiben und uns eben nach wie vor eine Lebensgrundlage bieten, dass sie unsere Lebensgrundlage, die Lebensgrundlage der Menschheit, nicht gefährden. Biodiversität sowie auch die Klimakrise sind eben zwei dieser Grenzen. Bei den anderen handelt es sich zum Beispiel noch über die Versauerung der Ozeane, Einbringung neuartiger Substanzen und Organismen, biochemische Kreisläufe, das Ozonloch und noch ein paar weitere, die ich jetzt nicht alle aufführen möchte. Und ja, bei Biodiversität, so wie bei einigen anderen noch, ist tatsächlich die Grenze schon lange überschritten. Also gerade bei Biodiversität haben wir die Grenze, die unsere Erde eigentlich erreichen kann, die unsere Erde aushalten kann, um stabil zu bleiben, schon lange überschritten. Und das ist schon ein Problem.
Aber wie ist die Wissenschaft überhaupt drauf gekommen, dass es die Grenzen gibt und wie weit die schon erreicht ist?
Also das kennt man ja aus dem Wissenschaftlichen. Die Grenzen sind sehr komplex berechnet. Also es geht hier, man spricht davon, dass diese Grenzen absolute, nicht verhandelbare biophysikalische Grenzen auf unserer planetaren Ebene sind, deren Einhaltung eben den Fortbestand der Menschheit sichert und schwerwiegende globale Umweltveränderungen verhindert. Das heißt, diese Grenzen wurden ganz komplex berechnet. Und aber auch, was man dazu sagen muss, sie wurden theoretisch gesetzt. Also die Wissenschaftler haben sich ganz genau ganz, ganz viele Variablen und Merkmale angeguckt, die wir Menschen zum sicheren Überleben auf dem Planeten brauchen. Und haben dann eben Zonen definiert, wo sie sagen, okay, wenn wir die Biodiversität bis zu einem gewissen Grad ausreizen, heißt, wenn wir so und so viele Ökosysteme zerstören, so und so viele Arten verschwinden. Bis dahin sind wir irgendwie noch halbwegs sicher. Das ist der sogenannte sichere Handlungsspielraum. Das ist so der grüne Bereich, wo alles noch okay ist, alles wahrscheinlich auch noch halbwegs umkehrbar. Und an denen grenzt eine Zone der Unsicherheit. Das ist eine sehr große Zone, weil zum ersten eben die Zusammenhänge sehr, sehr komplex sind und zum anderen die Grenzwerte. Also die Grenzwerte können da eben noch nicht so exakt bestimmt werden. Und zum Zweiten soll uns noch Zeit zum Handeln bleiben. Also diese Zone der Unsicherheit ist relativ groß, damit wir als Menschheit eben noch was tun können und noch die schlimmen Folgen, die wir verursacht haben, aufhalten können. Daran, an die Zone der Unsicherheit, grenzt dann noch eine gefährliche Zone. Da ist eine hohe Wahrscheinlichkeit für die Beeinträchtigung des Erdsystems. Und da sind wir in der Biodiversität leider schon.
Inwieweit ist es wieder auf den Zustand, den wir vor 50 Jahren haben, zurückführbar, wenn wir in dieser roten Zone sind?
Quasi gar nicht. Also dafür gibt es ja die verschiedenen Zonen. Beim sicheren Handlungsspielraum ist es, also im ersten Bereich, im grünen Bereich quasi, ist alles noch relativ umkehrbar. In der unsicheren Zone weiß man es nicht und in der gefährlichen Zone, naja, unser Ökosystem hat sich verändert. Es sind viele Arten teilweise schon komplett ausgestorben. Andere Arten sind kurz vorm Aussterben bedroht. Das wird nie mehr so sein, wie wir das von früher kennen oder wie das unsere Großeltern und alle davor kennen.
Bei diesen neuen planetaren Grenzen muss man auch sagen, dass die wirklich stark miteinander verknüpft sind. Also sie sind keine wirklich abgeschlossenen Systeme, die getrennt voneinander behandelt werden können, sondern man muss alle in Gesamtheit betrachten und sie so auch versuchen, nicht zu überschreiten, diese planetaren Grenzen. Ähnlich ist es ja auch bei den Krisen, bei der Klimakrise, dass das alles miteinander irgendwie verwoben ist.
Da sagst du einen ganz wichtigen Punkt. Ich kann zum Beispiel direkt mal 3 von diesen planetaren Grenzen miteinander verknüpfen. Wenn wir uns jetzt die Klimakrise angucken, wir haben immer mehr CO2 in unserer Atmosphäre, immer mehr Treibhausgase, die das Klima erwärmen. Eine große CO2-Senke ist unser Ozean und sinkt aber der pH-Wert im Ozean. Das heißt, die Ozeane werden saurer. Die Versauerung des Ozeans ist nämlich eine zweite planetare Grenze. Und dadurch, dass die Ozeane versauern, können die Lebewesen, die da eben gelebt haben, zum Beispiel Korallen, die kommen auf diesen Säuregehalt des Ozeans nicht so richtig klar. Das heißt, da leidet die Biodiversität drunter. Also gleich mal auf einen Schlag durch die Klimakrise werden diese anderen zwei planetaren Grenzen auch super überstrapaziert.
Da kenne ich, glaube ich, noch ein ganz abstruses Beispiel. Und zwar, weil es wärmer wird, können einige Käfer sich nicht mehr so gut vermehren, weil wegen der erhöhten Temperatur einfach die Spermienbewegung verringert ist und somit die Fortpflanzung viel schwieriger wird und wir da letztendlich auch weniger Käfer haben.
Also noch eine zweite Wirkung von Klimawandel auf Biodiversität. Ich wünschte, es wären weniger, dann wäre es nämlich einfacher. Wir haben noch mit weiteren Problemen zu kämpfen, und zwar sogenannte Kipppunkte. Das ist ja auch der Grund, warum wir vor allem beim Klima so dahinter sind und sagen, dass wir jetzt unbedingt zwingend was machen müssen, was eben vor allem beim Klima sehr wahrscheinlich ist, dass wir bestimmte Kipppunkte erreichen. Das heißt, wenn wir diese Kipppunkte überschreiten, würden abrupte, unumkehrbare Veränderungen geschehen. Und das größte Problem daran ist, wir wissen nicht so genau, wo diese Kipppunkte liegen. Und sobald wir die überschritten haben, können wir dann aber nichts mehr aufhalten. Also dann bringt es auch nichts mehr oder nicht mehr viel CO2 aus der Atmosphäre wieder rauszuziehen beziehungsweise kein neues mehr auszustoßen, weil dann sind wir einfach schon zu weit, dann beschleunigt sich der Klimawandel von selbst.
Naja, und analog ist es natürlich auch bei der Biodiversität. Wenn die Art ausgestorben ist, dann ist die Art ausgestorben.
Das stimmt. Und zwar nicht nur die Art, sondern auch der Fressfeind zum Beispiel, der hat nichts mehr zum Fressen. Das heißt, der stirbt auch über kurz oder lang aus. Und der Fressfeind davon stirbt auch über kurz oder lang aus. Und unten an der Kette vermehrt sich aber dafür irgendein Ungeziefer total und frisst unsere Wälder zusammen zum Beispiel, weil eben nicht mehr genügend Spechte da sind, die die Borkenkäfer fressen.
Man kann auch den wirtschaftlichen Aspekt, so wirtschaftliche Krisen mit solchen Klimakrisen, Biodiversitätskrisen verknüpfen. Und das hat man jetzt ja im Ahrtal relativ stark gesehen, dass eine Klimakatastrophe und so welche Wetterextremen werden noch viel öfter kommen im Sinne der Klimakrise. Und eine Bürgermeisterin von dort hat von 2-stelligen Milliardensummen gesprochen, um das Ahrtal wieder aufzubauen. 2-stellige Milliardensummen.
Ja, also das ist für mich immer eins der wichtigsten Argumente, weil es immer so heißt, ja, ihr seid doch total wirtschaftsfern und Klima interessiert mich doch nicht, es kostet einfach nur Geld. Ja, Klimapräventivmaßnahmen kosten Geld, aber lange nicht so viel wie Wiederaufbaumaßnahmen. Es kostet uns lange nicht so viel, wenn wir im Voraus schon ein bisschen vorsorgen, als wenn wir im Nachhinein, wenn wir die Komplettkatastrophe haben, alle Schäden bezahlen müssen. Da haben wir auch beim Krieg, da kannst du vielleicht noch was dazu sagen. Krieg ist ja auch eine Krise, die immer mit Wirtschaft zusammenhängt.
Ja, also Länder, jetzt wir sehen es ja beim Krieg in der Ukraine gerade ganz stark, es werden Strafzölle und andere Handelshemmnisse zu Russland erhängt von Europa, von den USA. Und das schwächt halt nicht nur die russische Wirtschaft, sondern auch unsere. Und somit gibt es Inflation, gibt es generell einfach Preisschwankungen.
Also ich glaube, wir haben gerade ganz gut gesehen, alle Krisen sind verknüpft, wir müssen dringend jetzt handeln und leider reicht es nicht, nur an einer Krise anzugreifen, sondern alle direkt.
Leute, findet ihr Fliegen eigentlich genauso nervig wie ich? Aber ich habe bei meiner Recherche herausgefunden, dass die ein Drittel der Bestäubungsarbeit leisten und zwar in nicht-industriellen Ökosystemen.
Wow, okay. Also ich glaube, die meisten haben wie ich einfach nur an Bienen gedacht, dass Bienen die ganze Bestäubungsarbeit leisten. Aber du, also ich darf mich jetzt nicht mehr über Fliegen aufregen oder wie ist das?
Ja, das Problem ist, wir haben jetzt halt sehr wenig Fliegen im Vergleich zu vor ein paar Jahrzehnten. Da startete übrigens auch die biologische Forschung zum Thema. Die haben schon vor 100 Jahren oder so angefangen, Insektenfallen aufzustellen und haben da dann einfach über die Jahre, über die Jahrzehnte einfach nur die Masse gemessen, wie viel an Gewicht, Biomasse, wie viel Insekten sind da angekommen in diesen Fallen. Und da sind dann Daten entstanden von einem Zeitraum von über 50 Jahren und es ist aufgefallen, die Biomasse der Insekten ist auf 20% gesunken.
Also habe ich das gerade richtig verstanden? Sie ist auf 20% gesunken, heißt 80% sind weg.
80% sind weg, ja. Auf 20%.
Das ist viel.
Eben weil diese Daten so krass sind, haben sich weitere Forscher mit dem Thema auseinandergesetzt, auch andere Tiere beobachtet, nicht nur Insekten, sondern auch Wirbeltiere, haben auch Pflanzen angeguckt, wie die zurückgehen. Und da kamen genauso krasse Sachen raus, dass die einfach um ähnliche Faktoren geschrumpft sind.
Bei Wirbeltieren kann ich da gleich mal sagen, wie viel das ist. Und zwar sind das 68%. Also nicht ganz so viele wie bei Insekten, also nicht 80% sind weg, sondern nur 68% der Wirbeltiere sind weg. Aber das ist auch eine ganz schöne Menge, würde ich mal behaupten.
Nur 68%. Ja, man hat natürlich dann als biologischer Forscher nach den Gründen gesucht. Was können denn diese Gründe für diese mindblowing Fakten sein? Ich kann schon mal gleich vorweggreifen, man weiß es bis heute nicht. Also man sucht immer noch. Aber so die, wonach man geguckt hat, waren Temperatur, Trockenheit und der Einfluss von Insektiziden. Temperatur und Trockenheit wurde relativ schnell als einziger Faktor ausgeschlossen, weil sie hätten einfach einen zu geringen Einfluss gehabt auf die Biodiversität. Insektizide, naja, die haben schon einen relativ großen Einfluss, aber können es irgendwie alleine auch nicht sein, denn die Tiere, die Insekten werden resistent gegen diese Insektizide über die Zeit. Und auch das ergibt einen Teufelskreis einfach in der Landwirtschaft, weil irgendwann sind diese Insektizide nicht mehr, kann man nicht mehr gebrauchen, weil die einfach überleben. Und dann überrennen die das Feld, fressen alles weg. Man muss andere, stärkere Insektizide einsetzen und es geht immer weiter. Man verwendet immer mehr Insektizide. Irgendwann sind alle Tiere gegen alles resistent und irgendwann verreckt es generell, weil das Ökosystem eben so unausgewogen ist, jedes Tier.
Ja, und außerdem landet ja das Getreide, landet alles, was angebaut wird, mit den Insektiziden auf unserem Teller. Also ich weiß nicht, ob du da so Lust drauf hast. Ich finde das ehrlich gesagt nicht so appetitlich. Ich glaube zwar, dass meine körperlichen Resistenzen ein bisschen mehr aushalten als die von so einem Käfer, aber trotzdem weiß ich nicht, wie gesund es ist, die ganze Zeit Käfergift zu schlucken.
Lecker, würde ich sagen.
Auf jeden Fall. Ich habe noch einen interessanten Fakt für dich. Und zwar hast du jetzt ganz viel über unsere aktuelle Landwirtschaft geredet. Was spannend ist, ist, wenn man sich indigene Bevölkerungen ansieht, also Bevölkerungen, die noch sehr traditionell leben. Und da sieht man tatsächlich einen hohen Zusammenhang zwischen deren Lebensstil und biologischer Vielfalt. Also die leben in ziemlich großer biologischer Vielfalt. Man weiß jetzt nicht genau, ob ein direkter Zusammenhang zwischen biologischer und kultureller Vielfalt besteht. Das ist nicht nachweisbar. Aber wir sehen auf jeden Fall da, wo nicht industrielle Landwirtschaft herrscht, also wo die Leute eher für sich selbst einfach wirtschaften. Also sie bauen das Zeug an, was sie selber essen, salopp gesagt. Da sehen wir eine deutlich größere Ressourcenvielfalt, also eine deutlich größere Biodiversität. Sobald aber dann diese Gesellschaften sich in die Marktwirtschaft, also in unser Wirtschaftssystem eingliedern, müssen sie, um eben Überschüsse zu erwirtschaften, ja, die Natur ausbeuten, beziehungsweise Monokulturen anbauen. Und das geht meistens mit der Zerstörung von natürlichen Lebensräumen einher und somit auch mit dem Rückgang der biologischen Artenvielfalt, weil denen ja einfach der Lebensraum genommen wird.
Also bedeutet es, dass wir alle zu Subsistenzbauern werden müssen, also Bauern, die sich selbst versorgen?
Also wenn wir uns jetzt mal nur ökologische Korrelationen angucken, wäre das sicherlich gar nicht so unsinnvoll. Das ist ein Fakt, der auch eigentlich gar nicht großartig diskutiert wird, weil ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut. Ich selber habe da jetzt auch nicht so richtig Lust drauf, zur Bäuerin zu werden. Das heißt, ich finde, das ist ein Fakt, den man, das ist utopisch, das wird sowieso nicht passieren. Und ich glaube, wir müssen eher Mittel und Wege finden, wie wir unsere aktuelle Landwirtschaft so umgestalten, dass es mit der Welt verträglich ist. Gerade mit den Insektiziden ist es, soweit ich weiß, oder nein, da hast dich du doch informiert, oder? Insektizide, wenn wir da jetzt, ich meine, können wir die einfach nicht mehr benutzen?
Kurzfristig gesehen, wenn wir die einfach so weglassen, dann spüren wir das unausgelastete Ökosystem. Das heißt, da müsste man irgendwie Lösungen finden, das irgendwie stückweise runterzufahren, das auf jeden Fall. Aber dann langfristig gesehen gehen dann natürlich Monokulturen nicht, weil da dann sich einfach bestimmte Schädlinge viel zu stark ausbreiten können. Wir brauchen da dann andere Anbauformen, irgendwelche nochmal Waldstücke in den Feldern, nochmal halt abwechslungsreicherer Anbau, nicht nur der Weizen, nicht nur der Mais, sondern alles ineinander. Wir brauchen dann natürlich auch neue Maschinen, die das dann entsprechend abernten können. Es wird schwieriger sein, aber langfristig ist es auf jeden Fall möglich, ohne Pestizide, ohne Insektizide Landwirtschaft zu betreiben.
Weil ja dann auch wieder die Jäger, also die Fressfeinde der Schädlinge, auch wieder die Schädlinge konkret fressen können. Also ich glaube, es ist so zum Beispiel bei Lausbefall, wenn man zu viele Insektizide drauf spritzt, sterben auch die Marienkäfer. Und die Marienkäfer können eben die Läuse nicht mehr fressen. Und somit würde sich das rausregulieren. Also wenn wir weniger Insektizide benutzen, sterben auch weniger Marienkäfer, die dann wiederum die Läuse nachhaltig fressen können. Außerdem mit dem Punkt, den du gesagt hast, wenn wir weniger Monokulturen haben, haben wir automatisch mehr Biodiversität, weil wir eben mehr verschiedene Lebensräume haben. Also da ist dieser dritte Punkt der Biodiversität, die Vielfalt der ökologischen Nischen, die Vielfalt der ökologischen Lebensräume da, wo sich eben verschiedene Arten wieder ansiedeln können. Das heißt, das würde auch direkt schon in die Biodiversität eingreifen und eben uns die Insektizide ersparen, die für uns bestimmt auch nicht ganz so gesund sind.
Auf jeden Fall.
Ja, ich möchte noch mal auf ganz, ganz deutlich sagen, der UN-Biodiversitätsrat hat 2019 einen Bericht zur globalen Artenvielfalt veröffentlicht, in dem er auf das gegenwärtige Massenaussterben hingewiesen hat. Wir sind im 6. Massenaussterben der Geschichte. Und ich finde, das klingt einfach krass. Vor allem dieses Massenaussterben ist sogar noch viel schlimmer als die, die es bisher auf diesem Planeten gab, denn es geht viel schneller. Also wir haben, auf dieser Erde gab es noch nie eine so schnelle Aussterberate von Lebewesen und wir sind dafür verantwortlich. Also ich finde es schon beeindruckend im negativen Sinne, im sehr negativen Sinne. Im September 2020 veröffentlichte die UN, also die Vereinten Nationen, dann den 5. globalen Bericht zur Lage der biologischen Diversität. Und laut dem haben wir keins der für 2020 gesetzten 20 Biodiversitätsziele vollständig erreicht.
Ah, geil, das kenne ich, glaube ich, irgendwoher. So Gegner der Umweltbewegung, der Klimagerechtigkeitsbewegung nennen öfter mal das Argument, das Klima, ach, das hat sich ja schon immer verändert. Das ist jetzt eigentlich alles ganz normal. Oder Tiere, die sind ja eigentlich schon immer ausgestorben, ist doch eigentlich der natürliche Kreislauf. Was sagst du dazu?
Das sind meine absoluten Lieblingsargumente bei dem Thema, weil ja, es hat schon immer Klimaveränderungen gegeben. Ja, wir sind im 6. Massenaussterben, es ist nicht das erste, da stimme ich zu. Aber damals gab es halt noch keine Menschen, beziehungsweise haben die noch nicht so gelebt, wie wir aktuell leben. Also der Punkt bei einem Massenaussterben, der Punkt bei den Klimaveränderungen ist, die Umwelt ändert sich so schnell, so drastisch, dass für alle Organismen, die da leben, die Anpassung nicht mehr möglich ist. Und dooferweise gehört der Mensch auch zu den Organismen, die hier auf dieser Erde leben. Das heißt, wir müssen auch mit den Veränderungen klarkommen. Und wie du vorhin angesprochen hast, im Ahrtal, mit unserem aktuellen Lebensstil kommen wir darauf nicht klar. Wir kommen auf diese Extremwetterereignisse nicht klar. Wir kommen nicht darauf klar, wenn unsere Ernte ausfällt aufgrund von Dürre, aufgrund von Schädlingsbefall. Wir brauchen das Zeug und sind nicht genug angepasst, weil diese Veränderungen zu schnell passieren. Und das ist höchst kritisch.
Wie du vorhin gesagt hast, wenn wir nicht alle Bauern werden wollen, muss es ja irgendwie Gründe geben, an denen wir noch viel mehr Einflussmöglichkeit haben. Was sind denn diese Ursachen?
Ja, also die 5 wichtigsten Einflussgrößen auf die Abnahme der globalen Biodiversität sind die Veränderung der Landnutzung, die Klimaveränderungen, die Stickstoffbelastungen von Gewässern, die Einführung von Neophyten, also nicht heimische Arten, und die Erhöhung der Konzentration von CO2 in der Atmosphäre. Ich kann vielleicht auf die einzelnen Punkte nochmal eingehen. Also Veränderung der Landnutzung, da geht es vor allem um die Abholzung von Wäldern und die Umgestaltung natürlicher Ökosysteme zu unseren landwirtschaftlich und Monokultur genutzten Feldern. Klimaveränderungen, glaube ich, brauche ich nicht großartig weiter erzählen. Ich glaube, das ist den meisten von euch relativ klar. Stickstoffbelastung von Gewässern, da geht es vor allem um Kunstdünger, um Fäkalien, um Autoabgase, die eben unsere Gewässer belasten. Einführung von nicht heimischen Arten, das kann zum einen aus Versehen passieren, dass während unserer ganzen Flugtätigkeiten irgendwelche Fliegen mitkommen, die bestimmte Pollen aus anderen Gebieten noch bei sich haben. Oder auch ganz aktive Einführung, weil wir eine südamerikanische Pflanze sehr schön finden und bei uns anpflanzen. Da gibt es ganz, ganz viele Beispiele dazu. Und ja, die Erhöhung der Konzentration von CO2 in der Atmosphäre hängt ja ganz eng auch mit den Klimaveränderungen zusammen. Ist eben auch eine sehr, sehr hohe Belastung für die Biodiversität.
VFM auf 102,6.
Vor einiger Zeit habe ich mit meinem Opa über das Thema Biodiversität gesprochen. Er kommt eher vom ländlichen Raum, ist in einer bäuerlichen Familie aufgewachsen. Und da fällt natürlich so, wenn ein Tier wegfällt, fällt es eigentlich viel schneller auf als jetzt in der Stadt. Und ich habe ihn mal mit Fliegen gefragt, wie das so früher war. Und er hat da erzählt, dass es früher auf dem Bauernhof, beziehungsweise auch als die dann umgezogen waren in ein normales Haus, dass es früher schon viel mehr Fliegen gab, dass der normale Dreck, den wir von heute kennen, irgendwie ja halt Staub, dass das früher mit viel mehr Fliegen und anderen Insekten voll war, was es heute nicht mehr gibt, was er eigentlich besser findet, aber er hat gesagt, dass man halt daran erkennt, wie viel weniger auch die Insekten geworden sind.
Genau, das gibt es ja auch bei wissenschaftlichen Beweisen quasi. Also es sieht wirklich nicht sehr lecker aus, aber wenn man sich Dreck von früher ansieht, sieht man wirklich irgendwie 80% sind tote Fliegen, tote andere Insekten. Wenn ich jetzt selber nachdenke, ich habe tatsächlich auch, ich weiß nicht, ob das tatsächlich sein kann, aber ich habe das Gefühl, dass in meiner Kindheit, und also ich bin 21, also ich weiß nicht, ob das jetzt Einbildung ist wegen der Sendung, aber ich habe das Gefühl, dass früher mehr tote Fliegen auch in meinem Zimmer waren. Wie gesagt, vielleicht Einbildung bei mir, bei deinem Opa, glaube ich, ist es sehr realistisch, dass in seiner Kindheit deutlich mehr Fliegen da waren. Was hat er denn noch so gesagt?
Ja, also er fällt trotz seines fortgeschrittenen Alters immer noch Bäume. Ihm macht es auch einfach Spaß, glaube ich. Und ihm ist aufgefallen, dass es viel mehr Schädlingsbefall gibt. Beispiel Borkenkäfer. Diese Bäume müssen gerodet werden, um eben die weitere Ausbreitung dieser Schädlinge zu verhindern. Und ihm ist halt eben aufgefallen, dass es viel mehr geworden. Er hat sich nochmal wirklich informiert, vor eigentlich nicht so langer Zeit, vor ein paar Jahren, hat er sich nochmal da informiert, wieso ist es, weil der eigentlich ganz informationswissbegierig ist. Die Gründe dafür sind, das habe ich natürlich aufgrund des Gesprächs recherchiert, die krasse Hitze der letzten Zeit machen die Bäume einfach schwächer, lassen die Bäume nicht mehr so gegen diese Schädlinge, die Borkenkäfer, wehren. Und da es immer wärmer wird, sind die Bäume schwächer und es sind viel mehr Schädlinge. Und die Folge daraus, es müssen mehr Bäume gefällt werden.
Ja, da sieht man auch schon mal wieder, wie die Krisen ineinander greifen. Also was du gerade angesprochen hast, es wird heißer, es wird trockener. Ganz klar, Klimakrise. Unsere Klimaveränderungen belasten hier den Wald. Ich weiß nicht, wie viel in Wäldern mit Pestiziden gearbeitet wird, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass gerade auch durch die Monokulturen da natürlich, also durch unsere Art der Landwirtschaft, natürlich auch wieder ja, die Kreisläufe auseinandergebracht werden und somit es viel zu viele Borkenkäfer gibt, die auf Dauer auch unsere Landwirtschaft wieder kaputt machen oder in dem Fall unsere Forstwirtschaft.
Ja, das Problem ist auch, jetzt ist es heiß. Ich glaube, wir merken das alle, dass es einfach extreme Temperaturen sind. Das Problem auch bei den Borkenkäfern ist, man erkennt den Schädlingsbefall immer erst 2 bis 3 Jahre nach extremen Hitzeperioden. Es ist sehr schwierig, schon bevor der Befall war, schon zu handeln. Man kann eigentlich den Baum fällen und erst wenn es zu spät ist eigentlich handeln. Ich bin sehr gespannt, wie es dann in 2 bis 3 Jahren aussieht mit Borkenkäferbefall.
Also ich muss sagen, was du gerade gesagt hast, stimmt mich irgendwie immer traurig und fassungslos der Welt gegenüber, weil vorhin hatten wir gerade noch diskutiert, seit 50 bis 100 Jahren beim Klima, seit guten 70 Jahren ist diese Forschung bekannt, sind die Forscher dahinter und sagen die Forscher, Leute, hier läuft was falsch, wir müssen was tun. Und jetzt behauptet man wieder, ich hätte es nicht vorhersehen können. Ja, du hättest nicht vorhersehen können, dass genau dieser Baum, dass genau dieser Wald Borkenkäferbefall hat. Aber das sind Folgen des Klimawandels, das sind Folgen des Verlusts von Biodiversität, das sind Folgen von der Art, wie wir leben. Und das wissen wir schon ganz, ganz lange, dass die Art, die wir leben, einfach nicht mit der Welt verträglich ist. Das sagt uns die Forschung, das wissen wir. Und trotzdem handeln wir nicht und sagen am Ende wieder, ach, das habe ich ja gar nicht gewusst. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich...
Naja, für mich ist das halt Hauptgrund, warum ich Aktivist bin. Also,
guter Punkt.
Ich bin einfach fassungslos.
Guter Punkt. Hauptpunkt, warum wir hier sitzen. Hauptpunkt, warum wir hoffen, dass es die Menschen zum Umdenken bringt, dass es unsere Politik zum Umdenken bringt. Es sind natürlich immer viele Faktoren, die ineinander greifen. Aber okay, lass uns mal aus unserer Fassungslosigkeit rauskommen und zu den lösungsbasierten Ansätzen kommen.
Ja, bitte. Und zwar gibt es ja 2 Möglichkeiten, das zu unterteilen oder 2 Einflussmöglichkeiten. Einmal die politische und einmal die persönliche Einflussnahme durch den Konsum. Ich würde sagen, fangen wir doch mal mit der politischen an. Erzähl mal ein bisschen.
Ja, also was mir direkt spontan einfällt, was die Politik tun könnte. Sie könnte einfach mal die Ziele, die sie sich selbst setzt, auch so umsetzen. Ich meine, wir hatten vorhin schon das Argument, dass 2020, das habe ich vorhin schon erwähnt, die UN den 5. globalen Bericht zur Lage der biologischen Diversität veröffentlicht hat. Und da wurde keins der 20 gesetzten Biodiversitätsziele vollständig erreicht. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich macht das einfach fassungslos. Wie kann das sein? Die Politik setzt sich Ziele und hält sie nicht ein. Da muss man einfach ansetzen, da muss die Politik ansetzen, da muss sie ran. Diese Ziele müssen erfüllt werden. Es gibt ja einen Grund, warum man die sich setzt und die müssen komplett erfüllt werden. Die Politik hat dafür die Hoheitsmacht, die Politik kann dafür Gesetze erlassen, kann Subventionen steuern und so weiter. Wenn wir jetzt von Gesetzen reden zum Beispiel, können wir den Gebrauch von Insektiziden einschränken. Wir haben schon ab und zu Insektizide eingeschränkt in der Geschichte, aber einfach noch nicht genügend. Das sind nach wie vor sehr, sehr viele sehr toxische Pestizide, die in der Landwirtschaft eingesetzt werden, die ja auch am Ende auf unserem Teller landen. Ich glaube, die meisten Konsumenten, wenn man sich das mal vor Augen führt, ist auch nicht so schmackhaft. Dementsprechend kann man da eingreifen. Also die Regulierungen, was Insektizide angeht, stärker machen.
Okay, also Regulierungen bezüglich Insektiziden. Gibt es noch weitere Möglichkeiten der Politik?
Ja, die Politik kann natürlich versuchen, unsere Wirtschaft zu beeinflussen. Die Politik in Deutschland, wir haben ja eine soziale Marktwirtschaft hier, basiert zu großen Teilen natürlich auf Subventionen, beziehungsweise Subventionen werden in der Politik gerne genutzt, um die Wirtschaft zu lenken. Und diese Subventionen könnte man eben umlenken. Man könnte zum Beispiel biologische Landwirtschaft mehr subventionieren oder nachhaltige Forstwirtschaft, die wirklich eine Biodiversität im Wald zum Beispiel sicherstellt, die könnte subventioniert werden. Außerdem Thema pflanzliche Ernährung. Pflanzliche Ernährung gibt sehr viele Flächen frei. Da können wir vielleicht gleich noch mal kurz drüber reden. Erstmal dazu. Die könnte auch subventioniert werden, beziehungsweise die Mehrwertsteuer auf pflanzliche Milchprodukte, also pflanzliche Drinks, Milch darf es ja offiziell gar nicht genannt werden, könnte runtergesetzt werden, um sie als Grundnahrungsmittel einzustufen. Gleichzeitig könnte die Mehrwertsteuer für Fleischprodukte, tierische Produkte nach oben gesetzt werden, wie auch immer. Also es sind auf jeden Fall viele Mechanismen da, die die Politik ergreifen könnte, um ihre selbstgesteckten Ziele zu erreichen. Und bei allen Maßnahmen, die die Politik umsetzt, ganz, 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 ganz wichtig, hört auf die Wissenschaft. Ich verstehe es einfach nicht, es macht mich fassungslos. Wissenschaftler werden seit über 50 Jahren schon immer eigentlich beauftragt, ihre Forschung durchzuführen. Und dann hört man nicht drauf. Die Wissenschaft gibt Anreize, sagt, hier läuft was falsch, sagt, so könntet ihr es richtig machen und es wird nichts getan. Ich verstehe es einfach nicht.
Ja, ich glaube, da hast du es ganz gut dargestellt. Es gibt so, man kann die politischen Einflussmöglichkeiten so in zwei Gruppen einteilen. Einmal die Verpflichtungen durch Gesetze und dann einmal durch
Anreize.
Subventionen, durch finanzielle Anreize, genau. Und das natürlich alles in Absprache mit der Wissenschaft.
Ganz genau. Gut wiederholt. Vielleicht können wir direkt darauf eingehen, was jeder einzelne Verbraucher machen kann.
Jeder Einzelne, der kann oder die kann natürlich Bioprodukte kaufen oder zumindest darauf achten, einen relativ hohen Anteil an Bioprodukten zu verwenden, zu konsumieren. In deren Regeln von Bio stehen natürlich Regelungen drin, möglichst wenig bzw. gar keine Insektizide zu verwenden, was die Population der Insekten erhöht, das Ökosystem dahingehend stärkt und auch natürlich die ganze Nahrungskette, die weitergeht, deren Fressfeinde können dementsprechend auch weiterleben.
Genau, und darüber entstehen eben wieder natürliche Regelkreisläufe. Also die Populationen von Insekten, von Fressfeinden, die regulieren sich selber wieder. Das heißt, wir müssen auch nicht immer mehr Pestizide verwenden, weil schon genügend Marienkäfer da sind, die die Läuse fressen. Das heißt, wir müssen nicht immer noch mehr Insektizide draufpumpen und haben gesündere Nahrungsmittel. Also zwei Fliegen mit einer Klappe, obwohl wir die Fliegen in dem Fall jetzt nicht töten wollen.
Genau. In der Biodiversitätskrise hilft es natürlich auch, weniger Treibhausgase auszustoßen, weil eben die Krisen und die
Katastrophen, ja, alles ist vernetzt.
Alle vernetzt sind miteinander verwoben. Alles hat Einfluss aufeinander.
Wollen wir nochmal auf die pflanzliche Ernährung eingehen?
Ich glaube, das wäre ganz gut, ja. Also pflanzliche Ernährung ist pauschal gesagt einfach effizienter. Ich habe kein Tier, was noch die Energie der pflanzlichen Produkte verbraucht. Was passiert nämlich bei tierischen Produkten? Wie funktioniert das?
Naja, also wenn man mal kurz einen Moment drüber nachdenkt, ist das eigentlich sehr eingänglich. Ein Tier wird geboren, wird aufgezogen, wächst eine Zeit lang und irgendwann wird es geschlachtet oder, keine Ahnung, zumindest Milch wird entnommen oder was auch immer. Aber auf jeden Fall hat man diese lange Zeit, das Tier aufzuziehen, das Tier am Leben zu erhalten, bis man dann am Ende das Produkt bekommt, das wir dann als Nahrungsquelle nutzen. Und um dieses Tier aufzuziehen, um dieses Tier am Leben zu erhalten, brauchen wir natürlich auch für das Tier Futter und Wasser. Und Futter und Wasser wird auf großen Landflächen angebaut. Und wir haben einfach riesige Flächen auf dieser Welt, die für die Nahrungsmittelproduktion für Nutztiere draufgeht.
Oftmals in Monokultur übrigens.
Ganz klar, ganz klar. Und auch in anderen Ländern, weil es da natürlich günstiger ist anzubauen. Das heißt, auch wenn das Schwein aus Deutschland kommt und super hier behandelt wurde, ist vielleicht trotzdem der Mais, den das Schwein frisst, aus Südamerika, wo dafür der Regenwald abgeholzt wird, wo also direkt auch wieder Lebensräume, natürliche Lebensräume der Tiere reduziert werden. Das heißt, ja, allein über pflanzliche Ernährung kann man eben auch schon hier wieder eingreifen und Landflächen freigeben. Wie gesagt, das kann die Politik über Subventionen mitregulieren. Die Politik kann es antreiben, aber natürlich kann auch jeder Verbraucher selbst entscheiden. Ganz viele pflanzliche Produkte sind ja heutzutage auch einfach genauso teuer wie Fleischprodukte. Und übrigens, wenn man sich den Durchschnitt ansieht, leben Veganer tatsächlich viel günstiger als Mischköstler.
Und ich schätze mal, in den kommenden Jahren wird die Spanne noch mal höher werden.
Und vor allem, wenn die Politik auch mit Sanktionen, Subventionen, mit allen Mitteln, die ihnen eben zur Verfügung stehen, eingreift.
Natürlich. Ich glaube, Helena hat es schon kurz angesprochen, aber ich möchte den Punkt jetzt noch mal ein bisschen ausführen, und zwar regionale Produkte. Die kann man auch mehr oder mehrheitlich konsumieren. Und zwar gibt es in Deutschland viel krassere Regelungen als in manch anderen Regionen der Welt, wo Regenwald einfach so abgeholzt wird. In Deutschland reichen die Regelungen leider immer noch nicht aus. Ich hoffe, das wird sich bald ändern. Aber man hat ja in Deutschland den Vorteil, man hat relativ guten Einfluss auf politische Entscheidungen.
Zumindest besseren, als wir jetzt auf die brasilianische Politik haben, außer indirekt über unsere Konsumentscheidungen. Das ist da unser einziger Einfluss. Hier können wir wählen.
Ja, genau. Also, ich fasse noch mal kurz zusammen. Wir haben als Konsument, können wir natürlich auf die Straße gehen und der Politik schön Druck machen. Wir können durch Konsumentscheidungen bio und regional auch Einfluss nehmen auf die Biodiversitätskrise und diese versuchen zu verhindern.
Sehr gut, sehr gut. Okay, ich glaube, wir haben jetzt ganz, ganz viel geredet. Ihr habt hoffentlich vieles über Biodiversität erfahren. Hoffentlich ist euch das Thema jetzt ein bisschen griffiger. Und ich glaube, damit können wir auch die Zuhörer mit einem Song entlassen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind Helena und Jonas von Talks for Future, eine Sendung bei Radio Free FM, die sich mit allen möglichen Themen um die Klimagerechtigkeit befasst. Heute ging es um Biodiversität. Wenn euch die Folge gefallen hat, hört gerne öfter rein. Bei Radio Free FM gibt es ansonsten auch noch sehr viel anderes cooles Zeug. Wir kommen wieder in 4 Wochen, wieder Donnerstag von 17 bis 18 Uhr. Und wem die Folge sehr gut gefallen hat, in 2 Wochen wird auch der Podcast auf der Website hochgeladen. Also guckt da auch gerne nochmal rein oder hört rein, besser gesagt. Damit tschüss von mir.
Ja, von mir natürlich auch. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich kann mich Helena dadurch anschließen. Ciao, ciao.